Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Die Essenz des Lebens, so ist es. Hi Andi, grüß dich.
Hi Shazeb, grüße dich.
Du hast gerade was Lustiges erzählt und ich dachte mir, eigentlich hätten wir das mal mit aufnehmen sollen. Willst du es nochmal erzählen oder wollen wir gleich weiter zum Thema?
Ah, wir können heute ein bisschen erzählen, aber ich weiß, du musst ja, aber das kriegen wir hin. Also Vorweihnachtszeit ist ja so ein bisschen stressig ab und zu und eine Anekdote war dann, wie sich das auch äußert bei meiner Familie. In dem Fall bin ich mit für die Zimmeraufräumaktionen zuständig und am Sonntagabend ist immer reine Machtzeit, weil am Montag wird geputzt. Ja, natürlich habe ich vielleicht die Angewohnheit, nicht 100% perfekt die Dinge zu machen und habe aber trotzdem aufgeräumt und dann kriege ich aber nachher den Kommentar noch von meiner Frau, die Kinder dann auch noch verabschiedet hat ins Bett. Dachte, da lag aber noch ein Blatt Papier und ein Radiergummi und ein paar Sachen lagen in der Tat auch rum, also war nicht so ganz. Und da sagte ich, habe ich dir gerade eben gesagt, naja, das erinnert mich ein wenig an dich, weil dein, nicht Putzfimmel will ich es nicht nennen, dein Ordnungssinn, wenn ich es jetzt mal positiv, hat aber auch schon eine kleine Legende nach sich gezogen.
Ja, also du kannst es gerne Putzfimmel nennen, das ist okay. Weißt du, meine Analogie ist, ich sage immer zu Mubina, manchmal ist ja Mubina mit den Kindern auch mal weg bei ihrer Mutter oder so, ja. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt in den letzten Monaten. Und ich muss zugeben, also falls Mubina die Episode hört, wird sie es mir nachsehen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, mal schauen, ja. Also wenn ich 2-3 Tage alleine zu Hause bin und wenn ich das Haus verlasse und zurückkomme und es ist genauso sauber wie vorher, also wie ein Hotelzimmer quasi, das gibt mir richtig gute Gefühle.
Entsprechend sieht auch dein Auto immer aus, wo ich mal ganz neidisch bin. Deine Autos sehen immer aus, als ob du gerade gesaugt hättest und weil du gerade gesaugt hast, ne, ist ja das Thema. Du hast ja den Staubsauger, glaube ich, immer dabei. Also ich bin da wirklich fasziniert von, wie du die Ordnung hältst. Also Respekt auch.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt meinen neuen Firmenwagen seit 5 Monaten und ich habe den tatsächlich bisher nur einmal waschen können. Also ich habe irgendwie voll viel gerade um die Ohren.
Oh je, genau. Was denn da los?
Ja, das ist, I'm letting loose. Nee, ich muss jetzt auch ein bisschen Prioritäten setzen gerade. Also lieber sauberes Haus und der Winter ist ja jetzt auch da. Also,
Winter is coming, ja.
Winter is coming, genau, so ist es. Nee, sehr schön. Also da teile ich mit Mareike meinen Sinn für Ordnung und ich muss auch immer, kannst du Mareike gerne ausrichten, falls sie die Episode hört, weiß sie es dann direkt von mir. Ich habe bei euch damals in dem alten Haus in Kreiling, da war bei euch in der Küche so ein Bilderrahmen mit so einer kleinen Hand drauf. Und da stand drauf irgendwie sowas wie, wenn du dich aufregst über Flecken der kleinen Hände bei dir zu Hause, dann denk daran, dass du sie irgendwann vermissen wirst oder so. Also wenn die dann erwachsen sind, ne? Und ich kam dann letzte Woche hoch von unten, ne? Also habe mein Workout gemacht, komme dann so hoch und dann schien so die Sonne. Und perfekt im Sonnenlicht habe ich dann die kleinen Hände auf den Glasscheiben verteilt, ja, wie von so einem Einbrecher. Brauchst du gar keinen Puder, ne, zur Spurensicherung. Kannst einfach so direkt die Spur sehen von Weitem, ja. Habe ich dann mehrere 4-5 Hände gesehen. Ich habe dann sofort erkannt, wer der Übeltäter gewesen sein muss.
Und du hast aber sofort auch Fensterputzzeug geholt und das sauber gemacht, oder?
Nein. Ich habe an Mareike gedacht und auch da ist wie ähnlich in meinem Auto seit Tagen sind diese Abdrücke da auf den Glasscheiben.
Ah ja, ich habe es nicht weggemacht. Die Welt wird's überleben und genau, ja. Kann man sich ja positiv dran erinnern, wenn die dann festgewachsen sind irgendwann, diese Eindrücke. Hey, aber wie schlagen wir jetzt die Kurve? Ich überlege gerade, wie kriegen wir eine Analogie?
Ich habe schon eine Idee. Also du hast ja diese ganzen Sachen Sauberkeit, Ordnung in den Kontext der Zeit gepackt. Und als wir uns heute über das Thema heute unterhalten haben, über WhatsApp, wir hatten ja 2 Ideen und ich fand deine Idee irgendwie cooler. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren über das Thema und ich habe da ja mehrere Verbindungspunkte dazu. Aber ich würde gerne so damit starten, dass ich sage, das Thema, das wir heute auf der Agenda haben, ist, glaube ich, das unter anderem älteste Thema der Menschheit. So würde ich es einfach mal gern die These in den Raum stellen. Also, das, wir können es ja auflösen. Es geht um das Thema Netzwerken, Networks im Sinne der Arbeit, aber auch privat. Und wenn wir gleich darüber sprechen, was das ist, dann werden wir merken, dass das etwas ist, was es schon immer gegeben haben muss, seitdem es Menschen gibt. Und jetzt kannst du mir vielleicht aber erstmal sagen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, gerne. Man muss sagen, ich kam auf die Idee und da habe ich nicht dran gedacht, dass du in dem Thema so mehr oder weniger promoviert hast, was du mir dann auch nochmal gesagt hast. Sprich, dein Wissensvorsprung bzw. Vorteil ist ja exzellent angebracht. Aber wie kam ich da drauf? Ich kam drauf, weil ich letzte Woche ja ein bisschen unterwegs war, geschäftlich und jeweils mit Partnern, also nicht Lebenspartnern, sondern Geschäftspartnern, mit denen wir zusammen zum Kunden gegangen sind, als Beispiel. Ja, beziehungsweise mit einem bin ich zusammen zu einem Kunden gegangen von ihm letztendlich und das war super, ja, weil wir uns toll ergänzt haben, fand ich. Hoffe ich mal, fand er auch. Und dann bin ich weitergefahren nach Hause, war aber dann schon ein bisschen spät dran und so in Frankfurt wurde ich dann langsam müde. Also von Düsseldorf nach München oder nach Starnberg. Und irgendwie dachte ich, oh, boah, nee, also jetzt durchfahren irgendwie abends noch, war schon 10 Uhr so knapp. Auch blöd. Dann dachte ich mir, nehme ich mir ein Hotelzimmer. Aber dachte mir auch, ich kenne doch noch ein paar Leute in Frankfurt. Und den ersten, den ich anrief, den lieben Alexander Insam, sei gegrüßt, wenn du es hörst, habe ich angerufen und gesagt, hey Alexander, ist super spät, ich weiß, aber hast du noch Lust, ein Weinchen trinken zu gehen? Und er, natürlich Anwalt, Topkanzlei, war noch in seinem Büro und sagte, komm vorbei. Ja, und dann hatte ich ein kleines Suits-Moment. Suits Ach, kennst geil. Du ja auch, oder hast du mir damals empfohlen? Ja, weil ich war zwar schon in einer Kanzlei, aber die war wirklich top. Und da waren immer noch Leute am Arbeiten. Das ist halt in Großkanzleien so das Thema. Aber die hatten auch einen Weinkühlschrank da. Und dann haben wir einen schönen Wein in seinem netten Büro getrunken. Noch so zum Ausgang des Tages, bevor ich mich dann in ein Hotel verabschiedet habe. Warum? Ja, wir sind einerseits befreundet, aber auch, weil wir gesagt haben, hey, ja, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Lass mal austauschen, wo wir gerade stehen. Und da haben wir auch über das Thema Netzwerke gesprochen und die verschiedenen Arten von Netzwerken. Und das ist auch Netzwerken heißt ja nicht nur, ich rufe jemanden an, weil ich was will. Ja, sondern es geht ja manchmal darum, einfach nur Verbindungen herzustellen, obwohl ich noch gar nicht weiß, was das mir helfen kann oder ob das mir überhaupt helfen kann. Ja, und da möchte ich gleich auch nochmal drüber reflektieren, was es für Netzwerke gibt und wie die zielgerichtet sein können, aber wie sie auch nicht immer zielgerichtet sein müssen. Das war so der Aufhänger, warum ich dachte, hey, lass doch mal über Netzwerke quatschen.
Super spannend. Also ich habe natürlich ganz andere Assoziationen zu dem Thema, aber das ist ja gar nicht schlimm. So ergänzt sich das so ein bisschen. Also als du mir das gesagt hast, Netzwerken privat und beruflich, habe ich als allererstes daran gedacht, es gibt ja so diesen Netzwerkertypen, diesen Menschen, der andere Menschen irgendwie verbindet, zusammenbringt. Und letzten Endes ist ja das, was ein vielleicht auch erfolgreiches Leben ausmacht. Also nicht unbedingt gutes Leben, das vielleicht auch, aber erfolgreiches Leben. Also wenn du jetzt im Business bist beispielsweise Unternehmer, Unternehmerin oder du bist in der Corporate-Welt unterwegs, die Leute, die erfolgreich sind, haben meistens gute Kontakte. Sei es zu anderen Abteilungen, sei es zu anderen Unternehmen, zu Kunden etc. Also das sind Menschen, die connecten. Natürlich gibt es auch Erfolg qua Expertise. Na, logisch, ne? Aber nichtsdestotrotz brauchst du ja auch, wenn du die Expertise hast, irgendwie den Zugang zu Menschen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ist es wahrscheinlich eines der ältesten Themen, das es gibt. Weil du brauchst ja auch als, was weiß ich, vor paar tausenden Jahren, wenn du wissen willst, wem kann ich hier irgendein Gut verkaufen oder wo kriege ich denn irgendeine Ressource her, musst du ja wissen, über wen. Und ich glaube, dass man vor allem heute in der Zeit, in der viele Dinge transaktional geworden sind, darüber habe ich ja oft gesprochen, gute Beziehungen. Ja, und ich merke das jetzt auch, mit meinem Bruder habe ich öfter darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel, als wir als Kinder von Einwanderereltern dann in den 80er, 90er Jahren dann unser Ding gemacht haben, da hatten wir nicht den Zugang zu den Dingen, zu denen unsere Kinder heute Zugang haben, auch qua Netzwerk natürlich, weil wir Leute kennen, anders als meine Eltern das.
Ja, ich glaube, du sagst was Wahres, dass um Dinge erledigen zu können, um Ressourcen zu sichern, hast du auch gesagt. Und ich denke auch, als Leader, da sprechen wir häufig drüber, ist ja unser Thema, kannst du deinen Effekt natürlich verstärken oder multiplizieren, weil du Leute kennst, weil du Dinge bewegen kannst, eben nicht nur in dem Bereich, den du direkt einwirkst oder den du leitest, sondern weil du darüber hinaus eben ganz andere Hebel hast. Und das zeigt sich mir immer wieder, wenn ich auch rückblickend auf meine berufliche Laufbahn schaue, wann habe ich Dinge bewegen können? Ja, weil ich Menschen kannte und weil ich auch mit denen insofern in Beziehung stand, dass wir uns gegenseitig halfen im Sinne der Sache. Und ich bin jetzt ja nicht wie du bist der Butterfly, ja, du kannst ja, haben wir schon häufig darüber gesprochen, der eher Verbindungen sucht und auch anzieht irgendwo. ich habe nicht die gleiche Anzahl von Verbindungen in der Geschwindigkeit, aber was ich immer wieder merke, ist die Verbindungen, die ich dann eingehe, dass ich die auch in der Tat insofern belastbar sind, als dass ich da eine Rückmeldung bekomme. Ja, und das finde ich dann schön. Mir liegt auch was daran, wenn Menschen auf mich zukommen, denen zu helfen. Ja, und das ist jetzt nicht nur, weil ich dadurch dann denke, wie der Pate, irgendwann fordere ich meinen Gefallen ein, sondern weil es mir Spaß macht, Menschen zu helfen. Ja, und dann, wenn ich sehen kann, ich kann da Leute miteinander verbinden, also dieser Linchpin sein, gibt es ja auch ein schönes Buch zu, das macht mir unglaublich viel Spaß, wenn ich sehe, oh guck mal, da hat jemand ein Thema, ich kann da nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der helfen kann. Das macht mir unglaublich viel Spaß und das ist, glaube ich, auch eine Kunst, das immer wieder zu sehen und die richtigen Leute, die vielleicht auch miteinander gut funktionieren können, zusammenzubringen.
Ja, das ist doch schön. Und damit kann man ja den Kreis schließen zurück zu deiner Autofahrt, die dann damit geendet hat, dass du beim Alexander Insam dann in Frankfurt einen Stopp gemacht hast. Ihr habt dann ein Gläschen Wein getrunken. Was habt ihr gemacht?
Richtig, wir haben ein Gläschen Wein getrunken, ein bisschen über Basketball gesprochen. Er ist ja auch ein Freund des großen Sportes. Sein Bruder lebt ja auch in Amerika, in Denver in der Nähe. Insofern hat er dann direkten Bezug auch dann dahin zu den Nuggets. Aber ja, wir haben natürlich auch über die Welt gesprochen, beziehungsweise auch, wo steht die Wirtschaft gerade und was macht dann unsere Geschäfte jeweils, über seine Tätigkeiten in der Kanzlei, da ist ja Partner mit dabei. Und ja, letztendlich, wo wir gerade stehen. Und auch da haben wir wieder drüber gesprochen, wo könnten wir demnächst vielleicht mal was zusammen machen. Ja, wo ergibt sich was? Und da ein bisschen rumgeblödelt gehört auch dazu. Aber wir haben in der Tat ein paar Dinge besprochen, wo ich zumindest meine, hey, das könnte nett werden. Ja, das könnte Spaß machen. Und ob das dann geschäftlich lukrativ ist, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Ich würde übrigens gerne noch reagieren auf den Punkt Hilfe oder helfen, wenn du Leute kennenlernst. Ich erinnere mich daran, dass ich im Studium Leute kennengelernt habe, die auch genetzwerkt haben des Netzwerkens willen. Und ich glaube, mittlerweile merken Menschen das auch, wenn du einfach nur Kontakte sammelst, um dann diese Kontakte irgendwann selbst nutzen zu können oder quasi dann ja Gefälligkeiten austauschen willst. Ich bin ja gar nicht dieser Typ, sondern was mir gefällt, ist, Menschen kennenzulernen. Und nenn das mal echtes Interesse an den Menschen, ne? Neugierde an den Menschen. Und diesen Partner, diesen Netzwerkpartner dann haben und kennen und den vielleicht sogar nutzen, ist für mich nur ein Added Benefit im Zweifel dessen. Und vor allem dann, wenn man es dann auch authentisch dann diese Connection etabliert und dann später erst kommt und sagt, hey, wir haben uns ja da und da kennengelernt, könntest du nicht, hättest du nicht und so weiter, dann ist es auch echt.
Und ich denke, du hast am Anfang gesagt, das ist vielleicht das, was die Menschheit schon immer tut oder ganz lange zumindest herrscht, das ist ja nicht zwingend aus primär, ich suche einen Vorteil, sondern ich habe ein Bedürfnis der menschlichen Nähe, ja, und auch ein Interesse, das glaube ich schon, dass das daher kommt und weil dadurch auch durch diese Historie, denke ich, Menschen merken, wenn es nur darauf aus ist, ich will dich kennenlernen, weil ich damit irgendwas bezwecken soll. Aber ich habe mal in der Tat gab es einen Breakout zum Strategic Networking. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber das hat eine Kollegin aus den USA gemacht und die hat dann ihr Konzept vorgestellt, wo sie sich eine Liste gemacht hatte, also nichts anderes, als was sind ihre Ziele, die sie hat im Leben, was sind ihre Ziele, die sie hat im Jahr, geschäftlich, beruflich, privat. Welche Leute könnten mir da helfen oder haben da irgendeine Position, wo sie mir helfen können und welche sind Ersatzleute für die? Also wo kann ich direkten Zugang erreichen? Wo kann ich vielleicht Leute erreichen, die so ähnlich sind, um die dann anzugehen? Also anzugehen im Sinne von kennenzulernen, um das mal dann nutzen zu können für deinen Weg. Und das fand ich faszinierend. Ich fand es sehr kalt und berechnend, muss ich auch sagen. Das war also für mich überhaupt nicht authentisch. Ja, wenn ich jemanden raussuche aus einer Liste und gucke, oh, der Chaseb, der könnte mir vielleicht helfen, wenn ich mal irgendwie einen Job in der SAP-Implementierung oder sowas brauche, aber dann den komme ich nicht ran. Ja, vielleicht gehe ich mal an seinen Bruder, vielleicht kann der mich ihm vorstellen oder sowas. Also das finde ich schwierig, sagen wir es so. Ja. Aber ist natürlich auch, ich möchte jetzt gar nicht so verurteilen, wenn man das machen möchte und das so verpacken kann, ja, soll jedermanns Sache sein. Ich glaube, der Mensch würde es irgendwann durchschauen, ja, und wird dann irgendwie eine Abneigung dann eher daraus kreieren. Ist meine Interpretation davon.
Ja, genau. Also du kommst ja in diesem Fall vor wie so ein Instrument, ne? Das will man ja nicht. Ich würde sagen, wenn du aber implizit in deinem Kopf weißt, wohin du willst, was du erreichen willst und du siehst jemand, dann merkst, ey, die Person, die ist vielleicht da, wo ich gerne hin möchte und ich hätte gern ein Sparring oder sowas
ja,
mit der Person.
Okay, ja, klar.
Das ist vollkommen okay, absolut. Ich finde halt, wann immer du netzwerkst, das muss irgendwie locker bleiben. Es sollte nicht zu verbittert sein. Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Und by the way, genauso wie bei Reverse Mentoring, finde ich auch, ist beim Netzwerken die Reziprozität, also das beidseitige Profitieren extrem wichtig. Das kann auch sehr unterschiedlich sein, das Profitieren. Also zum Beispiel der eine Mensch, der findet jemand anderen irgendwie total cool und interessant und der andere findet dann vielleicht eine ältere Person qua Erfahrung beneficial, sage ich mal. Und so kann man vielleicht dann auch etwas kreieren, was zwar nicht ähnlich ist von den Seiten, aber von beiden Seiten als Mehrwert empfunden wird.
Und ich denke, man muss auch unterscheiden, zumindest in der Art und Weise, wie man vorgeht, was jetzt den beruflichen Kontext als Firma angeht, als auch gegenüber dem Individuum. Also wenn ich als Firma agiere, natürlich netzwerken dann auch Menschen miteinander. Aber dann gucke ich mir natürlich auch raus, welches Unternehmen passt zu uns, wo können wir Synergien bekommen, ja, wenn wir zusammen auftreten oder wenn wir Produkte aneinander schmeißen. Natürlich mache ich das nicht nur nach Zufall und wer will läuft mir über den Weg und mag ich die Person oder nicht. Ich persönlich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, ich mache das nur mit Leuten, die mir dann taugen. Ja, die Freiheit nehme ich mir einfach raus. Aber ich finde es auch schon da wichtig, und das habe ich ja in meiner SAP-Zeit noch gelernt, vom großen Sia Yusuf, der für mich immer noch der Meister des Netzwerken war, nicht weil er es persönlich hatte, sondern weil er die Funktion Global Partner Ecosystem damals leitete bei SAP und heller Kopfstratege war, wie viel Einfluss, wie viel man steuern kann mit so einem Netzwerk, ja, mit einem Ökosystem, also noch weiter als ein Netzwerk, Dinge, die ineinander greifen, eben nicht nur Partnerschaften, die bilateral sind, sondern die in Gänze einen Wert schaffen für alle. Und das fand ich hochfaszinierend und bin da immer noch dran, das in irgendeiner Form zu wiederholen. Nicht in der Größenordnung, aber das war schon großes Tennis, was er da geleistet hat mit seinem Team.
Ja, also das ist definitiv eine Kunst, wie du sagst. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist für dich denn derzeitig das Thema Networking, Netzwerken im Kontext deiner Gründung? Welchen Stellenwert hat das und was machst du da genau?
Ja, auch das habe ich gerade versucht, so ein bisschen anzudeuten. Wir haben verschiedene Partnerschaften, erstmal, weil wir Bekanntschaften haben. Du kennst natürlich Leute, ich kenne Leute, meine Mitgründer kennen die und wir gucken natürlich schon, was bieten wir an und was passt da gut dazu. Also wir bieten ja Führungskräfte, Entwicklungsprogramme an unter anderem und da haben wir schon gesagt, naja, wann passiert das häufig? Wann machst du so ein Programm oder was wäre hilfreich? Ist häufig, wenn du vor einem großen Umbruch in der Firma stehst, ja, wenn du eine Transformation im wahrsten Sinne hast. Und sei es, wenn du eine Business-Veränderung hast, weil du neue Ausrichtung, neue Strategie hast, weil du eine andere Firma vielleicht gekauft hast und dich neu ausrichten musst oder weil es auch ein Downsizing gibt, ja, und du sagst, wie bereite ich mich denn da vor? Bei den Themen gibt es das Thema Führungskräfteentwicklungsprogramme, aber den Aufhänger davon, der ist häufig nicht das Thema Leadership, sondern der ist M&A oder der ist Personalabbau oder der ist Kulturtransformation. Also haben wir uns da Partner gesucht, die diese Themenfelder belegen, die dafür einfach bekannt sind und auch den Markt schon kennen beziehungsweise den Kunden schon kennen. Ja, und da schauen wir natürlich, wie können wir da helfen beziehungsweise wie können wir da andocken, die Leute reinholen, die Fähigkeiten haben, die wir gerade brauchen. Das würdest du heutzutage, diese Fluid Workforce, ja, die versuchen wir in der Tat zu leben. Und das ist ja nichts anderes als ein großes Netzwerk. Weil je größer dein Netzwerk ist, dein Zugang zu Leuten, die verschiedenes Wissen haben oder Expertise, umso besser kannst du die Teams zusammenstellen für den Kunden.
Und wie wichtig ist das Thema Netzwerke auf der Seite der Kunden? Also da hätte ich mir jetzt auch gedacht, bei so einem Thema, was ja schon auch ein delikates Thema ist, ja, weil das ist ja nicht so, wir führen jetzt eine neue IT ein und machen jetzt eine offizielle Ausschreibung oder sowas, ja, sondern genauso wie bei dem Thema Succession Planning oder auch eine Kernrolle besetzen, sehe ich auch dieses Thema Leadership Development als ein sensibles, internes, delikates Thema, wo du dann auch nicht mit großem Tamtam auf dem Markt irgendwie rumschaust, sondern eigentlich C-Level-Leute miteinander sprechen, um zu gucken, sag mal, kennt ihr jemanden, mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Nicht hinter vorgehaltener Hand, aber so intern mit Vertrauten redest, oder?
Ja, es gibt in der Tat beides. Es gibt Unternehmen, die schreiben das wirklich aus. Also die haben ein Konzept gemacht und das ist ja auch ein Feld von uns. Wir sagen, bevor du eine Ausschreibung machst, mach lieber mal erstmal ein Konzept und guck, was du haben willst. Sonst geht das nämlich ganz chaotisch um. Also da helfen wir auch. Aber du hast schon recht, das ist ein Vertrauensthema, weil Führungskräfteentwicklung, also ist nicht umsonst Nummer eins momentan auf der, ich glaube, der Gartner Prioritätenliste von HR. Dass du Führungskräfteentwicklung vorantreiben musst und viele da auch Defizite sehen, also in der Firma selber. Wie mache ich das eigentlich? Aber es hilft natürlich auch viel in dem Falle, dass ich durch meine vorherigen Rollen einige Kontakte habe mit HR-Leiter, mit CHROs, mit HR-Managern aufgrund der Rolle hatte, aber auch, weil es ehemalige Mitarbeiter von mir sind, die zum Teil jetzt Personalleiter bei verschiedenen Firmen sind. Und natürlich hilft mir das, wenn ich die anrufen kann und sage, hier, lass mal sprechen, lass mal Kaffee trinken gehen. Ja, und dann natürlich auch reinhören. Habt ihr da ein Thema? Wenn ja, hey, dann können wir mal schauen, ob wir helfen können. Wenn nein, will ich euch aber auch nichts aufdrücken. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass du nicht sagst, hey, ich verchecke hier irgendeine Lösung und das wird schon immer helfen. Ja, in der Regel kann man nicht genügend lernen als Führungskraft. Ich glaube, das ist dir auch bewusst, dein Mantra immer weiter zu lernen. Aber es hilft, glaube ich, nichts, jemanden was anzudrehen in dem Falle. Das muss schon passen. Und wie du sagst, es ist eine heikle Geschichte manchmal, weil es natürlich auch eine Art Kritik ist zum Teil. Oder es wird zumindest so wahrgenommen bei einigen Leuten. Wenn ich eine Führungskräfteentwicklung mache, heißt es manchmal, Moment mal, was ist denn los? Waren wir nicht gut genug? Haben wir dann irgendwas falsch gemacht oder so? Und das ist dann die Kunst zu sagen, naja, darum geht's jetzt nicht zwingend, sondern jeder kann besser werden. Und mit unseren Methoden glauben wir eben, dass wir dann eine neue Ebene erreichen können.
Naja, also es ist ja vielleicht dann so ein Gefühl der Unzulänglichkeit da oder so, ne? Und nicht unbedingt ein, wie es eigentlich sein müsste, das Gefühl, man möchte ein Growth-Mindset haben und richtig gut sein, vorne dabei sein. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Ich würde gerne einmal abbiegen kurz bei dem Thema Gartner und Nummer eins Thema momentan. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Sachen sagen? Warum ist das so?
Es gibt da so eine Studie einmal im Jahr. Was sind die Top-Prioritäten in dem Fall? Was sehen die HR-Managerleiter, die CHROs, die da so draußen rumschwirren weltweit, größtenteils in den westlichen Ländern wohlgemerkt, aber als die Hauptherausforderung, die jetzt nächstes Jahr ansteht, die man angehen muss. Und häufig ist da das Thema kulturelle Transformation oder neues Businessmodell. Und seit einigen Jahren und jetzt auch wieder ist das Thema Leadership. Also genau genommen war es definiert als, wir glauben, 72% glaube ich waren es, der Unternehmens-HR-Leiter, Leiterinnen, glauben, dass die Fähigkeit, gute Führungskräfte auszubilden, in ihrem Unternehmen nicht gegeben ist.
Okay, aber so wie ich jetzt deine Aussage vorhin verstanden habe, ist das auch mitunter wichtigstes Thema zum Investieren. Also ich könnte es mir aus meiner Warte so erklären, dass ich sage, ich sehe das ja selber, ja, bei uns in der Firma oder auch in der Industrie, in der ich unterwegs bin, bei unseren Kunden auch, du hast eine so interessante, aber gleichzeitig schwierige Zeit, in der wir heute sind, auch als Führungskraft in Unternehmen, getriggert durch wirtschaftliche Veränderungen, ne, also stärkeres Gefälle in Richtung China und so weiter, natürlich in beide Richtungen, ne, produzierendes Unternehmen, gleichzeitig aber auch Nachfrage verändert sich, haben wir ein paar Mal auch besprochen. Und dann natürlich auch Generationen in Unternehmen, die du führst, die ganz unterschiedliche Interessen und Werte haben, also Gen Z, Gen Boomer und so weiter, darüber haben wir auch öfter gesprochen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die du ja auch als Führungskraft dann abdecken musst. Und dann natürlich partizipative Zusammenarbeit. Also Führungskraft ist nicht gleich, ich hau jetzt auf den Tisch und sag, was zu tun ist. Nein, du bist zuständig, gewissermaßen deine Mitarbeiter zu infotainen, ja, also Informationen weitergeben, gleichzeitig entertainen. Du bist teilweise Seelsorger, dann bist du gleichzeitig Change Agent, weil Homeoffice erstmal, Covid dann back to office oder hybrides Arbeiten. Dann hast du natürlich Sachen, die sich intern bei dir in der Firma ändern, aufgrund der Veränderungen durch AI oder du brauchst neue Geschäftsmodelle, neue Ansätze, weil du halt dein Go-to-Market verändern musst oder. Also all diese Themen, die ich genannt habe, werden, glaube ich, bei vielen Zuhörern von uns zumindest zur Hälfte irgendwie was gemacht haben. Also das ist ein Thema, das kenne ich oder ich kenne jemand, bei dem das ein Thema ist.
Ja, und da sind wir, wie du, also du beschreibst ja die steigende Komplexität, die da existiert, zumindest gefühlt, aber ich glaube, es ist auch real. Und vieles davon geht ja auch wieder auf das Thema Netzwerk zurück, sei es jetzt durch systemische Netzwerke oder durch menschliche. Steigerst du ja den Zugang zu Informationen oder zu Daten, der nicht immer hilfreich ist, weil du so eine Flut von Themen dann auf einmal hast. Und die Lösung kann natürlich dann nicht sein, ich blende einfach alles aus. Also ich ignoriere das alles. Das wird nicht funktionieren, weil die Anforderung so groß ist. Und wir sehen das doch bei ja mittlerweile einigen Führungskräften, die eigentlich sagen, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich bin immer hin und her gerissen zwischen diesen Rollen oder diesen Zwängen, die ich habe. Ich muss hier einerseits hier infotainen, meine Mitarbeitende. Und gleichzeitig wird mir von der Konzernzentrale gesagt, ich muss nochmal 20% der Kosten rausdrücken irgendwie. Ja, wie soll denn das gehen? Du kannst nicht sagen, ich mache das eine oder das andere. Das wird dir als Führungskraft eben nicht gerecht. Und damit umzugehen, eine Polarität zu managen, ist eben was anderes, als nur seine Fähigkeiten zu erweitern oder zu steigern auf der einen Seite. Hier bleibe ich wieder bei dem Netzwerkthema, weil ganz vieles du dadurch im Grunde lösen oder angehen kannst, indem du merkst, dass du eben nicht alleine auf weiter Flur bist und eben nicht alles nur auf deinen Schultern lastet. Ja, wir nennen das to me, by me, through me, so ein Modell. Also du bist nicht derjenige, der auf den alles herabprasselt und du kannst da nichts machen, sondern du bist deines eigenen Lebens und Berufs auch Schmied. Du kannst das beeinflussen, ja. Und Leadership-Entwicklung, was jetzt nicht, zumindest im deutschen Kulturkreis so angegangen wird, dass da alle happy sind, alle glücklich sind, wenn das jetzt kommt. Ja, wenn jemand auf ein Führungskräftetraining gehen darf, Ja, manchmal wird das sogar als Bestrafung gesehen, so im Sinne von, jetzt muss ich auch noch 5 Tage hin, ich muss noch mein Geschäft vorantreiben. Ja, dieses Thema sharpen the saw, deine Fähigkeiten up to date zu halten, ist immer noch unterbewertet bei einigen Firmen, bei einigen Menschen hier. Da setzen wir natürlich an, das wollen wir ändern.
Da kommen mir 2 Gedanken. Der eine Gedanke ist, erinnerst du dich an dieses Bild, was ich mal gezeigt hatte zum Thema creating a sense of urgency? Weißt du noch? Also da zieht dann einer so einen Schubkarren hinter sich her und die Räder davon sind so viereckige Scheiben. Und dann steht einer hinter dem und sagt, ey, ich will dir gern was verkaufen oder zeigen. Und das ist ein normales Rad, ne? Komplett rund. Und der Schiebende sagt dann, sorry, ich habe keine Zeit dafür. Also sharpening the saw ist ja nicht verkehrt. Die Idee ist ja hier dann zu sagen, hey, willst du nicht kurz Pause machen, das Messer schärfen? Und ich finde, das muss man dann auch richtig machen, ja? Sonst habe ich letztens von einem Kollegen, schöne Grüße Kai an der Stelle, der hat die schöne Analogie gebracht, du kannst nicht deine Schuhe während des Laufens binden. Muss halt kurz anhalten, ne? Und die andere Reaktion, die ich habe, ist, ich möchte als Führungskraft einen Schritt voraus sein, meinen Mitarbeitenden. Weißt du, was ich meine? So vom Mindset her. Und einen Schritt voraus heißt, dass ich resilienter bin, aufgeräumter bin, präziser bin, inspirierender bin. Weil als Führungskraft ist ja nicht nur deine Aufgabe, irgendwelche Tasks zu definieren, sondern eigentlich auch die Menschen, die an mich berichten, weiterzuentwickeln. Das ist mein Anspruch. Und damit ich das tun kann, wäre auch so Self-Awareness ganz gut. Also ich kann nicht als Wrack vor meinen Mitarbeitern stehen und sagen, was soll ich jetzt tun? Ich meine, das kann mal eine Situation sein. Kann auch mal sein, ne? Stichwort Vulnerability. Aber die Baseline muss doch sein, dass ich einen Schritt voraus bin. Das ist zumindest mein Anspruch.
Total. Um das ein bisschen auf das Netzwerk zu reflektieren jetzt, weil du mich da ansprachst. Ich habe jetzt in der Tat einige Menschen angesprochen, angeschrieben, auch im Dezember, weil ich ja weiß, nicht nur im HR oder im Sales, also in den meisten Firmen ist da ja Hektik einfach, ne? Also weil vieles zusammenkommt, das Jahr geht zu Ende, meine Boni werden kalkuliert. Jeder weiß, dass dir der Eindruck, den ich im letzten Monat vermittle, der hat da stärkere Auswirkungen drauf, ist psychologischer nachgewiesen und so. Also hauen alle nochmal rein. Ja. Anstatt nochmal zu reflektieren wirklich, ja, wo stehe ich denn gerade in diesem Hamsterrad und einfach nur busy den Dezember vor sich herzutreiben oder sich hertreiben zu lassen, ist meines Erachtens der falsche Weg, ja, oder einer, der zumindest nicht so effizient ist. Anstatt vielleicht mal innezuhalten und zu gucken, hey, mit wem kann ich denn jetzt mal sprechen, der mich vielleicht auf eine andere Idee bringt. Sparring. Ja, mal zu schauen, was sind denn gerade die Themen, die mich vorantreiben oder die mich rumtreiben? Warum wirke ich denn gestresst? Warum ist mein Team gestresst? Manche Leute können das für sich selber beantworten. Ich glaube, dass wenn du da mit einigen Leuten, die vielleicht nicht direkt deine Peers sind, sondern einen Schritt weiter weg sind, da mal ein Sparring machst, dass dir das unglaublich viel weiterhelfen würde.
Danke für den Hinweis. Finde ich richtig cool. Ich habe jetzt, wir sind ja schon eigentlich am Ende der Zeit. Ich habe jetzt gar nicht erzählt, was ich im beruflichen Kontext ursprünglich als Networking beschrieben hätte. Und darüber habe ich ja dann auch dann geforscht und meine Arbeit geschrieben. Das können wir auch gern andermal machen. Na, also das ist jetzt nicht unbedingt andockend an das Thema, über das wir jetzt gesprochen haben.
Dann lass uns das doch parken als unseren Themenspeicher, den wir immer mal wieder hochholen. Manchmal vergessen wir auch ein paar Monate, aber dann holen wir wieder hoch, dass wir das mal besprechen, weil ich weiß ja um deines Forschungsthemas, aber er hat ein bisschen anderen Spin. Insofern lass uns das gerne mal aufgreifen, weil das auch eine spannende Geschichte ist. Und ich glaube, darüber haben wir noch nicht so richtig mal erzählt. Du hast es zwar erwähnt mal, aber ich glaube, wir haben noch nicht eine Folge darüber gemacht.
Ich denke dann auch immer, das ist vielleicht nicht interessant für den normalen Zuhörer, weil das ist halt ein Thema, das erstens lange zurückliegt, ist zwar immer noch relevant, aber ich denke mir dann immer, ich bin da zu verkopft oder zu tief drin. Aber was ich schon mal machen kann, ist, ich kann dir einfach mal in 2 Sätzen sagen, worum es da ging. Ich habe damals im Partner-Ökosystem von Microsoft geforscht. Und Microsoft hat ja zu seinen verschiedenen Produkten, die es gibt, Teams mittlerweile und Office 365 und etc., die haben ja verschiedene Partner, die diese Softwarelösungen implementieren. Und ich habe damals bei einem Beratungsunternehmen gearbeitet, das von Microsoft das Produkt Project Enterprise Management, also Project auf Firmenebene, das implementiert hat. Und da gab es in Deutschland einige Partner. Und ich habe bei einem dieser Partner gearbeitet und das war mit Abstand das kleinste Unternehmen von denen. Mit Abstand. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil der Gründer von dieser Firma, der war bei Microsoft in den obersten Kreisen unterwegs. Also der kannte auch Bill Gates persönlich und war auch sehr eng verdrahtet mit der Partnermanagerin damals. Allison Watson hieß die, war Chief Partner Officer dort. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann so ein kleines Unternehmen das eigentlich von der Anzahl der Mitarbeiter und von dem vom Umsatz her so irrelevant ist, wie kann das so einen Impact haben bei Microsoft? Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, ob vielleicht räumliche Nähe von diesem Unternehmen zu Microsoft irgendwas damit zu tun haben könnte. Und in der Tat, das hatte es. Weil die Idee ist grundsätzlich, du denkst, so wie in der Cluster-Theorie das so ist, ne? Also Hollywood ist ein Cluster oder auch Silicon Valley ist ein Cluster, Erlangen, Nürnberg ist ein Medizintechnik-Cluster in Deutschland. Eigentlich ist das gemeinsame Agreement, man weiß, man denkt, dass die Nähe von Akteuren zueinander, also in Silicon Valley zum Beispiel Risikokapital, Stanford, die ganzen Unternehmen, die Mitarbeiter, die Menschen, die da sind, das hat alles einen Impact darauf, dass es letzten Endes zu einem Cluster geworden ist, ne? Also Networking. Und manchmal gibt es aber auch Ausnahmen, da ist die Distanz besser als die Nähe. Und das war so ein Fall. Und darum ging es in der Arbeit.
Dann lass uns das mal beleuchten, weil da habe ich in der Tat meinen einzigen Vortrag, den ich an der Harvard Business School gehört habe, weil ich zufällig da war, von Michael Porter war das. Da ging es nämlich auch um das Cluster-Theorem und so. Und da
ach, was? Lass uns das, was? Ja, du hast doch Michael Porter gesehen live?
Ja.
Nee,
ja,
doch, das gibt's doch gar nicht.
Ja, von der Ferne, aus der Ferne. Von so, aus so einem
das Hörsel, gibt's ja nicht. Ja, den habe ich natürlich x-fach zitiert in meiner Arbeit. Ne? Also das ist ja eine Koryphäe. Der Typ ist ja quasi the Godfather of Networks. Ja, ne?
Ist ein guter Freund von mir. Nee, Quatsch. Ja.
Ist auch, also den hättest du dann auf dem Weg angerufen, wenn du dann zum Beispiel...
Den hätte ich dann auch gerufen.
Ja, genau. Kann hier, ich ja Michael, ich bin müde. Können wir noch einen kurzen Absacker trinken hier?
Ja, genau. Wenn ich nächstes Mal in Boston bin, dann, aber ich weiß gar nicht, ob er da noch ist. Keine Ahnung. Naja, gut. Hey, in diesem Sinne, wen kennen wir noch so? Mit welchen Namen können wir um uns schmeißen, die wir mal gesehen, gekannt haben oder die vielleicht mal uns kennen würden? Beenden wir die Folge hier und freuen uns auf die nächste, die vielleicht dann um das Thema deiner Dissertation geht oder auch nicht. Das werden wir noch entscheiden. Auf jeden Fall hat es mir wieder Spaß gemacht und hoffe euch Hörern, Hörerinnen auch. Wie immer, Feedback gerne angebracht. Sagt uns Bescheid, schreibt uns doch gerne das, was ihr hören wollt, das, was ihr nicht hören wollt und was wir anders machen können. Wir wollen ja lernen zusammen mit euch allen. Shazib, einen schönen Abend dir noch.
Danke, Andi, dir auch. Sehr schön. Schöne Episode wieder.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.